Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen in unserer Predigtreihe durch den Brief des Paulus an die Römer zu Kapitel 8, den Versen 12 und 13. Ich lese uns Römer 8, Verse 12 und 13. Hört das Wort des Herrn. So denn, Brüder, sind wir Schuldner. Nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, dass du uns jetzt segnen mögest durch dein Wort, dass du uns neu vor Augen führst, wie wir leben müssen als Christen. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns auch die Kraft dazu gibst durch deinen Heiligen Geist. Und so, Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. Das 8. Kapitel des Römerbriefes hatte damit begonnen, dass Paulus eine Schlussfolgerung zog aus dem, was er bis dahin gesagt hatte. Und die Schlussfolgerung, die lasen wir in Vers 1, also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und dann kam er auf den Geist zu sprechen und auf seine Rolle bei unserer Errettung. Wir sind nämlich deshalb nicht mehr unter Verdammnis, weil das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus uns frei gemacht hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wie ist das geschehen? Gott sandte seinen eigenen Sohn im Fleisch und verurteilte an ihm die Sünde, indem er für uns starb, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Der Geist spielt also eine ganz entscheidende Rolle. Diejenigen, die gerettet werden vor der Verdammnis, zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes sind, sondern unter dem Gesetz des Geistes. Und dass sie nicht mehr nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Was zeichnet die aus, die nach dem Fleisch sind? Sie sinnen auf das, was des Fleisches ist. Und ihre Gesinnung ist der Tod, denn sie ist Feindschaft gegen Gott. Sie wollen sich ihm nicht unterordnen und sie können es auch gar nicht. Und deshalb können sie Gott nicht gefallen. Sie sind seine Feinde und gehen in die Verdammnis. Die aber, die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Und ihre Gesinnung, diese Gesinnung des Geistes, ist Leben und Frieden. Für sie ist jetzt keine Verdammnis, sondern sie haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus und haben in ihm das ewige Leben. Der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Menschen, zwischen denen, die Feinde Gottes sind und in den Tod gehen, und denen, die Frieden haben mit Gott und in ihm das Leben, der Unterschied ist also der Geist. Denn er sorgt dafür, dass wir diese neue geistliche Gesinnung haben, die nicht mehr Tod und Feindschaft gegen Gott ist, sondern Leben und Frieden. Er verändert unser ganzes Denken und Trachten. Er macht uns zu neuen Menschen mit einer neuen Gesinnung, einem neuen Herzen. Und das tut er, indem er in uns wohnt. Nur wer den Geist hat, bleibend in sich hat, in wem er wirklich wohnt, in dem ist auch der Christus und er gehört auch dem Christus. Und nur der hat auch die Hoffnung der Auferstehung in Christus. Gott wird seinen Leib, der hier noch sterben muss, der Sünde wegen, lebendig machen, so wie er Christus aus den Toten auferweckt hat, weil sein Geist, dieser Geist des Lebens, in uns wohnt. Der Geist ist das Unterpfand, die Garantie für die Auferstehung unserer sterblichen Leiber. Wir haben also einiges gelernt schon über die Bedeutung, über das Wirken des Geistes Gottes. Und nun schreibt Paulus weiter, Vers 12, so denn. Wenn wir das nun alles gehört haben, nachdem ich dies alles jetzt geschrieben und erklärt habe, was ist jetzt die Schlussfolgerung daraus? Was ist die Anwendung für uns, die wir nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist sind? So denn, Brüder, sind wir Schuldner. Die Schlussfolgerung ist, wir sind Schuldner. Wir, die Brüder, die wir an Christus glauben, die wir seinen Geist haben, wir sind Schuldner. Das heißt, wir schulden jemandem etwas. Jemand hat einen Anspruch gegen uns. Wir sind jemandem gegenüber verpflichtet, etwas zu tun. Aber dann stellen sich zwei Fragen. Erstens, wem schulden wir etwas? Und zweitens, was schulden wir ihm? Paulus schreibt weiter, Vers 12, so denn, Brüder, sind wir Schuldner, nicht dem Fleisch. Paulus beantwortet diese erste Frage, wem wir etwas schulden, wessen Schuldner wir sind, also zunächst negativ. Er sagt nicht, wessen Schuldner wir sind, sondern wessen Schuldner wir nicht sind, wem wir nichts schulden, wir sind nicht Schuldner dem Fleisch. Wir schulden dem Fleisch gar nichts. Das Fleisch hat keinen Anspruch gegen uns, es kann nichts von uns fordern, wir sind ihm nichts schuldig. Paulus hat diesen Gedanken schon mehrmals ausgeführt. Er schrieb in Römer 6, Abvers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Früher waren wir Sklaven der Sünde und ein Sklave ist ein Schuldner seines Herrn. Er ist schuldig, ist verpflichtet zu tun, was sein Herr befiehlt. Aber nun sind wir freigemacht von der Sünde. Wir sind nicht mehr ihre Sklaven. Wir sind ihr nichts mehr schuldig. Wir müssen nicht mehr tun, was sie sagt, sondern nun sind wir Sklaven der Gerechtigkeit. Wir haben einen neuen Herrn. Wir sind Sklaven Christi. Paulus schrieb weiter in Römer 7, Abvers 5, denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in dem wir festgehalten wurden. Früher waren wir unter dem Gesetz und damit waren wir Schuldner des Gesetzes. Wir waren verpflichtet zu tun, was das Gesetz befiehlt, und wenn wir es nicht taten, und weil wir es nicht taten, wegen der Schwachheit unseres Fleisches, standen wir unter der Strafe des Gesetzes, nämlich dem Tod, der Todesstrafe. Das Gesetz forderte unseren Tod und wir waren schuldig zu sterben, wegen unserer Übertretungen. Aber nun sind wir losgemacht vom Gesetz. Das Gesetz hat keinen Anspruch mehr gegen uns. Es kann nicht mehr die Todesstrafe für uns fordern, denn wir sind bereits gestorben mit Christus. Und an einem Gestorbenen kann man die Todesstrafe nicht mehr vollstrecken. Und wenige Verse vor unserem Text hatte Paulus das noch einmal bestätigt. Er schrieb in Römer 8, Vers 4, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Die Rechtsforderung, die das Gesetz gegen uns hatte, ist erfüllt. Christus hat sie für uns erfüllt, indem er für uns ein Leben in vollkommenem Gehorsam gegenüber dem Gesetz lebte und indem er für unsere Übertretungen sühnte, indem er unsere Strafe auf sich nahm und am Kreuz für uns starb. Und so sind wir dem Gesetz nichts mehr schuldig. Wir sind also keine Schuldner der Sünde mehr und keine Schuldner des Gesetzes. Und nun schreibt Paulus, dass wir auch keine Schuldner des Fleisches mehr sind. Und wir sehen, dass diese drei zusammenhängen. Das Fleisch meint die irdischen Lüste und Begierden. Die Sünde ist dann die Umsetzung dieser Lüste und Begierden. Und das Gesetz gibt der Sünde erst ihre verdammte Kraft. Diese drei gehören also zusammen. Und von allen dreien sind wir freigemacht. Früher waren wir Schuldner dem Fleisch. Denn wir waren im Fleisch. Unsere ganze Gesinnung, unser ganzer Wandel waren nach dem Fleisch. Aber nun sind wir nicht mehr seine Schuldner, denn nun sind wir im Geist. Und nun gehören wir nicht mehr dem Fleisch, sondern wir gehören Christus, weil sein Geist in uns wohnt. Was hat das Fleisch denn für uns getan? Was hat es uns denn gebracht? Feindschaft gegen Gott, und den Tod, die ewige Verdammnis. Denkst du, du bist dem Fleisch dafür irgendetwas noch schuldig? Wenn schon nicht rechtlich, fühlst du dich dem Fleisch vielleicht moralisch verpflichtet, wegen seiner wundervollen Geschenke, die es dir bereitet hat. Denkst du, du stehst in der Schuld des Fleisches, du müsstest dem Fleisch diese Feindschaft gegen Gott und den ewigen Tod irgendwie erstatten? Du schuldest ihm Dankbarkeit oder Treue oder Gefolgsamkeit? Natürlich nicht. Wir sind nicht mehr Schuldner des Fleisches und niemand von uns halte sich noch für einen Schuldner dem Fleisch. Weder sind wir ihm rechtlich noch moralisch irgendwie verpflichtet. Wir müssen nicht tun, was das Fleisch fordert. Wir sind nicht seine Schuldner. Also die erste Frage ist schon einmal beantwortet, wenn auch nur negativ. Wem schulden wir etwas? Jedenfalls nicht dem Fleisch. Wir sind nicht Schuldner dem Fleisch. Die zweite Frage war, was schulden wir? Und auch diese Frage beantwortet Paulus negativ, indem er schreibt, was wir nicht schulden. Weiter Vers 12, so denn, Brüder, sind wir Schuldner, nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Also wenn wir Schuldner des Fleisches wären, dann wären wir auch schuldig, nach dem Fleisch zu leben. Dann müssten wir so denken, so sprechen, so handeln, wie es dem Fleisch entspricht, wie es das Fleisch von uns einfordert. Wir müssten auf das sinnen, was des Fleisches ist, auf die weltlichen Lüste und Begierden, um sie zu tun, um in ihnen zu leben. Wir müssten weiter sündigen und gegen das Gesetz Gottes uns auflehnen und in Feindschaft leben gegen Gott. Wir werden uns nachher noch genauer ansehen, wie das konkret aussieht, wenn wir nach dem Fleisch leben. Aber für den Moment halten wir fest, wir sind nicht Schuldner dem Fleisch und wir schulden ihm nicht mehr, nach dem Fleisch zu leben. Und jetzt, nachdem Paulus diese beiden Fragen negativ beantwortet hat, indem er erklärt hat, wessen Schuldner wir nicht sind und was wir nicht schulden, würden wir eigentlich erwarten, dass er diese Fragen nun positiv beantwortet und nun schreibt, wessen Schuldner wir denn dann sind. Und was wir ihm denn dann schulden? Und ich denke, uns ist mittlerweile schon klar, was die Antwort wäre. Denn es geht ja die ganze Zeit um den Gegensatz zwischen dem Fleisch und dem Geist. Wenn wir also nicht mehr Schuldner sind dem Fleisch, dann sind wir Schuldner dem Geist. Und wenn wir nicht mehr dem Fleisch schulden, nach dem Fleisch zu leben, dann schulden wir jetzt dem Geist, nach dem Geist zu leben. Aber Paulus führt diesen Gedanken hier gar nicht mehr weiter aus. Er sagt das gar nicht mehr ausdrücklich, sondern er gibt sofort eine Warnung, eine heftige Warnung, die uns wirklich allen durch Mark und Bein gehen sollte. Er warnt uns nämlich davor, was die Folge ist, wenn wir doch nach dem Fleisch leben sollten. Vers 13, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Was ist die Folge davon, wenn du doch nach dem Fleisch lebst? Dann wirst du sterben. Das ist gewiss. Das sind keine Zweifel. Das ist die notwendige Folge eines Lebens nach dem Fleisch. Alle, die nach dem Fleisch leben, werden sterben. Und hiermit ist nicht der natürliche Tod gemeint. Der Tod unseres sterblichen Leibes, denn das hatten wir ja in den Versen zuvor gehört, dass wir alle diesen Tod noch sterben müssen. Nein, gemeint ist der ewige Tod, das ewige Verderben von Leib und Seele in der Hölle. Wenn du nach dem Fleisch lebst, so wirst du den ewigen Tod sterben und wirst in die Verdammnis gehen. Hast du das verstanden? Hast du verstanden, wie wichtig es ist, wie du lebst? Wenn du nach dem Fleisch lebst, dann wird dir nicht nur ein wenig Segen entgehen. Dann wird nicht nur dein Lohn in der Herrlichkeit etwas geringer ausfallen. Wenn du nach dem Fleisch lebst, dann wirst du sterben. Das ist gewiss. Du kannst sagen, dass du ein Christ bist. Dass du an Christus glaubst, dass du den Heiligen Geist hast, wenn du nach dem Fleisch lebst. dann wirst du sterben. Verstehst du, wie ernst das ist? Aber kann das denn sein? Ich meine, ist das jetzt nicht Werksgerechtigkeit? Paulus hat auch den ganzen Römerbrief bisher darauf verwendet, uns zu erklären, dass wir gerechtfertigt werden, wie? Allein aus Gnaden durch den Glauben an Christus Jesus und nicht durch Werke. Und jetzt sagt er, dass ich doch verdammt werde, dass ich doch sterben muss, wenn ich nach dem Fleisch lebe. Hängt mein ewiges Leben also nun doch davon ab, welche Werke ich tue, wie ich lebe? Vielleicht haben wir Paulus falsch verstanden. Lasst uns schauen, was er weiterschreibt. Vers 13 noch einmal. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also was muss ich tun, um zu leben? Um ewiges Leben zu haben? Denn darum geht es hier. Ich muss die Handlungen des Leibes töten. Die Handlungen des Leibes meint die Sünde. Ich muss also die Sünde töten. Aber hatte Paulus nicht geschrieben, dass das ewige Leben eine Gnadengabe Gottes ist, die wir empfangen durch den Glauben? Denn dann wird uns Christi Gerechtigkeit zugerechnet und nicht durch irgendwelche Werke, nicht durch ein besonders geheiligtes Leben, sondern doch durch Glauben. Wie passt das denn beides zusammen? Widerspricht Paulus sich hier nicht selbst? Natürlich nicht, denn beides gehört untrennbar zusammen. Die Lösung findet sich hier, Vers 13. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Ihr erinnert euch, es gibt nur zwei Arten von Menschen, die nach dem Fleisch sind. Und die sind Schuldner dem Fleisch und leben nach dem Fleisch und werden sterben. Und die nach dem Geist sind. Und die sind gerechtfertigt durch den Glauben an Christus. In ihnen wohnt der Geist und sie werden leben. Und der Apostel hatte geschrieben, dass die Christen in Rom zu den Letzteren gehören, zu denen, die nicht im Fleisch, sondern im Geist sind. Will also jetzt mit unserem Vers Paulus nun doch wieder in Frage stellen, ob die Christen in Rom wirklich ewiges Leben haben? Will er eine zusätzliche Bedingung machen, dass wenn sie aber nicht die guten Werke tun, wenn sie nicht ein gutes Leben führen, sie doch nicht gerettet sein können? Nun, die Christen in Rom, an die Paulus schreibt, sie haben den Geist. Denn sie sind in Christus. Sie sind im Geist. Gottes Geist wohnt in ihnen. Ihre ganze Gesinnung ist erneuert. Sie haben Leben und Frieden. Denn sie sind freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Die Rechtsforderung des Gesetzes ist in ihnen erfüllt. Da ist jetzt keine Verdammnis für sie. Aber wenn sie den Geist haben, und sie haben ihn, wenn sie aber den Geist haben, dann muss das auch Auswirkungen haben in ihrem Leben. Wenn Gottes Geist in dir wohnt, dann bleibt das nicht ohne Folgen für dein Leben. Dann wirst du nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern du wirst die Handlungen des Fleisches töten durch den Geist, den du hast, der in dir wohnt. Erinnert ihr euch noch? Es gibt keine Rechtfertigung ohne Heiligung. Jeder, der den Geist hat, in dem der Geist wohnt, der wird auch wachsen in Heiligung. Der wird durch den Geist die Handlungen des Fleisches töten. Paulus macht hier also nicht eine zusätzliche Bedingung, um ewiges Leben zu haben. Er zeigt nur auf, was die natürliche Folge davon ist, dass man ewiges Leben hat. Weil der Geist in einem wohnt, weil man gerechtfertigt ist durch den Glauben an Christus. Denn der Geist befähigt uns nun dazu, nicht mehr nach dem Fleisch zu leben, sondern die Handlungen des Fleisches, die Sünde, zu töten. Die im Fleisch sind, haben wir gehört, können Gott nicht gefallen. Sie wollen und können Gottes Gesetz nicht untertan sein, aber die im Geist sind, können es. Der Geist macht sie dazu fähig. Er befähigt uns, die Sünde, die in unseren sterblichen Gliedern ist, zu töten. Und er macht uns nicht nur fähig dazu, Er sorgt auch dafür, dass wir es tatsächlich tun. Denn das ist das Werk des Geistes in uns. Unsere lebenslange Heiligung. Ein lebenslanges Töten der Sünde. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 2, Vers 13, dass Gott uns von Anfang an erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Beides gehört zusammen. Bei einem Christen muss beides vorhanden sein. Der Glaube, durch den wir gerechtfertigt werden, durch den wir in einem Augenblick völlig gerecht stehen vor Gott. Und die Heiligung, die Abtötung der Sünde in unserem Leben, die der Beweis dafür ist, dass wir tatsächlich gerechtfertigt sind, dass wirklich Gottes Geist in uns wohnt. Wenn du dich also Christ nennst, aber du lebst nach dem Fleisch, dann ist das der Beweis dafür, dass du den Geist nicht hast. Denn sonst würde er, der allmächtige Geist Gottes, sonst würde er aufbegehren gegen das Fleisch. Und das hätte Auswirkungen in deinem Leben. Wenn wirklich der heilige, allmächtige Geist Gottes in dir ist, in dir wohnt und gegen das Fleisch aufbegehrt, dann bleibt das nicht ohne Auswirkung in deinem Leben. Dann wirst du durch den Geist die Sünde töten. Nicht vollkommen. Niemals vollkommen. Wir wissen, dass wir sündigen, solange wir leben. Und wer etwas anderes sagt, der betrügt sich selbst. Aber wir werden durch den Geist in uns mehr und mehr die Sünde töten, die Handlungen des Fleisches töten, immer mehr leben nach dem Geist und nicht nach dem Fleisch. Es ist ein lebenslang fortschreitender Prozess des Wachstums in Heiligung durch den Geist in uns. So wie es heißt in 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid, denn ihr seid um einen Preis erkauft. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Und das ist es, was Christen tatsächlich auch tun. Seht ihr, man erkennt uns an unserer Frucht. Du lebst nach dem Fleisch, dann beweist das, dass du den Geist nicht hast, sondern im Fleisch bist. Wer im Fleisch ist, lebt nach dem Fleisch. Und du wirst sterben. Du tötest durch den Geist die Handlungen des Leibes, dann beweist das, dass du den Geist hast. Denn man sieht sein Wirken an dir und du wirst leben. Das bedeutet aber nicht, dass wir die Warnung, die in diesem Vers enthalten ist, nicht ernst nehmen müssten. Ganz im Gegenteil. Wenn du den Geist hast, dann wirst du sie ernst nehmen. Und du wirst alles daran setzen, nicht nach dem Fleisch zu leben, sondern durch den Geist die Sünde zu töten. Denn du nimmst Gottes Warnung ernst. Töte die Sünde in deinem Leben. Oder sie wird dich töten. Genau das ist es. Diese Warnungen ist das, was Gott gebraucht als Mittel für unsere Heiligung. Wenn du den Geist hast, dann wird er dich heiligen. Aber das Mittel, das er dazu gebraucht, ist Gottes Wort. Das sind solche Warnungen aus Gottes Wort. Zwei Menschen können hier dieselbe Warnung aus Gottes Wort hören. Zwei Menschen können diesen Vers hören. Aber der eine lässt sich warnen. Und er tötet die Sünde. Und er lebt. Und der andere hört dasselbe Wort und er lässt sich nicht warnen. Und er lebt weiter im Fleisch und stirbt. Warum ist das so? Warum hat sich der eine warnen lassen und der andere nicht? Weil der eine Gottes Geist hat, der diese Warnung an seinem Herzen anwendet. Und der andere hat den Geist nicht. Nun, das klingt bisher vielleicht alles noch ein wenig abstrakt. Was heißt es denn ganz konkret, nicht nach dem Fleisch zu leben, sondern nach dem Geist? Und wie genau tötet man denn jetzt die Sünde durch den Geist? Wer sich mit diesen Fragen noch intensiver beschäftigen will, dem empfehle ich das bekannte Buch von dem Puritaner John Owen aus dem 17. Jahrhundert mit dem Titel Of the Mortification of Sin in the Believer oder zu Deutsch von der Abtötung der Sünde. Da behandelt John Owen nämlich genau diesen Vers, Römer 8, Vers 13, sehr gründlich. Und wenn ihr euch mehr damit beschäftigen wollt, holt euch das Buch. Das ist sehr hilfreich. Lasst uns also jetzt zuerst fragen, was die Handlungen des Fleisches sind, die wir töten sollen. Nun, uns ist klar, das ist alles, was Sünde ist. Alles, jedes Sinnen auf das, was des Fleisches ist, jede fleischliche Begierde und Lust. Aber ich will ganz konkret ein paar konkrete Beispiele aus der Schrift nennen. Paulus schreibt in Galater 5, Abvers 19, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind? Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das sind einige Werke des Fleisches, die du töten musst in deinem Leben. Wie sollen wir stattdessen leben? Es heißt weiter in Galater 5, Abvers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Eine weitere Stelle. Paulus schreibt in Kolosser 3, Abvers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um deren Willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt, unter denen auch ihr einst gewandelt seid, als ihr in diesen Dingen lebtet. Das sind also die Glieder, die wir töten sollen. Aber gleichzeitig schreibt Paulus, dass wir nicht mehr als Christen, nicht mehr in diesen Dingen wandeln und leben, so wie wir das früher getan haben, so wie das die Söhne des Ungehorsams tun. Aber obwohl wir nicht mehr in diesen Dingen leben, ist es dennoch unsere tägliche Aufgabe, gegen sie zu kämpfen und sie jeden Tag zu töten, damit sie nicht wieder erstarken. Damit wir nicht irgendwann feststellen, dass wir doch wieder in ihnen leben. Dann heißt es weiter in Kolosser 3, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt, die Handlungen des Fleisches, und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat, werdet Christus ähnlich. Das Töten bezeichnet Paulus hier also als ein Ausziehen und Ablegen dieser alten Handlungen des alten Menschen, des Fleisches, wie ein Kleidungsstück, in dem man Jahre und Jahrzehnte lang gelebt hat, das man so lange getragen hat und endlich zieht man dieses dreckige, schmuddelige Kleidungsstück aus und legt es ab. So legt doch all diese Handlungen des Fleisches ab. Aber wir sollen nicht nackt bleiben, sondern etwas Neues anziehen. Es heißt weiter in Kolosser 3, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib, und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Wir sehen also, hier hören wir nicht nur, wie wir nicht leben sollen, sondern auch, wie wir leben sollen. Wie wir leben als Schuldner des Geistes. Wie wir leben nach dem Geist. Und dann geht es noch weiter. Dann folgen nämlich in Kolosser 3 noch spezielle Gebote für bestimmte Gruppen von Menschen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt dem Herrn. Liebe Frau, wenn du dich fragst, lebe ich fleischlich oder geistlich, ordnest du dich deinem Mann unter. Das ist das spezielle Gebot für dich. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden und so weiter. Dieses Bild des Ablegens und Anziehens findet sich auch im Epheserbrief. Da schreibt Paulus in Epheser 4, Abvers 23, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, diesen Wandel im Fleisch, abgelegt habt, den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird, diesen Begierden des Fleisches. Aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind Glieder voneinander. Zürnt und sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den er versiegelt worden sei, auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir sehen, Paulus wiederholt vieles. Und hier erfahren wir auch, dass wir den Heiligen Geist Gottes, der in uns wohnt, betrüben, wenn wir sündigen. Ist dir bewusst, dass der Geist Gottes in dir wohnt und alle deine Sünden hautnah mitbekommt? Du meinst vielleicht, du bist allein und keiner sieht, was du tust? In dir wohnt der Geist. Wie sehr muss es den Geist betrüben, der doch der Heilige Geist ist, wenn er die Worte hört, die du oft sprichst, wenn er Zeuge wird, all unserer Bitterkeit und unserer Wut und unseres Zorns und unserer Lästerung. Eine letzte Bibelstelle noch. Paulus schreibt in Philipper 2, Abvers 2, so erfüllt meine Freude, dass ihr gleich gesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst, ein jeder nicht auf das Seine schauend, sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Und jetzt haben wir einige Beispiele gehört, was es heißt, im Fleisch zu leben. Was die Werke des Fleisches sind, die wir töten müssen und wie wir stattdessen leben sollen, nach dem Geist. Wenn wir das jetzt also gehört haben, dann prüfe dich. Wie sieht es in deinem Leben aus mit dem Töten dieser Sünden? Leben sie noch ziemlich munter in dir? Du darfst nicht in diesen Sünden leben. Wenn du dich hier erkannt hast, bei einer dieser Aufzählungen, du darfst nicht weiter so leben, sonst wirst du sterben. Töte diese Sünden, bevor sie dich töten. Und nun lasst uns noch fragen, wie wir denn diese Handlungen des Fleisches töten sollen. Es ist ja eine Sache zu wissen, dass man sie töten soll, aber wie tue ich das denn jetzt? Wir haben schon gesehen, dass das Entscheidende ist, dass wir die Handlungen des Fleisches durch den Geist töten. Wenn du sie ohne den Geist töten willst, wirst du scheitern. Es gibt Menschen, die ein sehr diszipliniertes Leben führen, die vielleicht sogar ins Kloster gehen und vielen Lüsten entsagen. Und es scheint so, als hätten sie aus eigener Kraft und Willensstärke so manche Handlung des Fleisches getötet. Ohne den Geist. Aber diese Menschen haben die Sünde garantiert nicht getötet. Sie haben sie vielleicht unterdrückt, aber sie ist nicht tot. Sie ist immer noch genauso lebendig und kraftvoll wie zuvor, nur jetzt im Verborgenen. Nur der Geist kann sie töten. Und selbst wenn es einem Menschen gelingen würde, durch all seine Anstrengungen auch nur eine einzige dieser Sünden zu töten, was würde es ihm bringen, wenn er hätte es getan aus einer fleischlichen Gesinnung, die Feindschaft ist gegen Gott und es kann Gott nicht gefallen. Wenn wir die Handlungen des Fleisches wirklich töten wollen, dann müssen wir es durch den Geist tun. Wie Christus sagt in Johannes 15, Abvers 4, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Außerhalb von Christus können wir nichts tun. Nur in Christus, nur durch seinen Geist können wir wirklich Fortschritte machen in der Heiligung und wirklich die Sünde töten. Wie macht man das also nun? Die Handlungen des Fleisches, die Sünde töten. Luther fasst es sehr gut zusammen. Er schreibt, solch Töten aber der Sünde durch den Geist geht also zu, dass der Mensch seine Sünde und Schwachheit erkenne und wo er die sündlichen Lüste fühlet sich regen, bald in sich selbst schlage und sich erinnere Gottes Wort und durch den Glauben der Vergebung der Sünden sich da wieder stärke und als ihr widerstehe, dass er nicht darin willige, noch sie ins Werk kommen lasse. Ein Christ darf nicht dem Fleische Raum lassen, sondern muss immer da an ihm töten, dass er nicht von ihm getötet werde. Das Töten der Sünde umfasst zwei Dinge. Erstens, wir töten. Das heißt, wir führen einen täglichen Kampf gegen uns selbst, gegen die Sünde in unseren Gliedern. Und zweitens, wir töten durch den Geist. Wir kämpfen im Glauben an Gott und sein Wort. Wir kämpfen also gegen uns selbst, gegen die in uns wohnende Sünde. Und dieser Kampf muss ein Kampf sein, denn es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Entweder du gewinnst diesen Kampf und tötest die Sünde, oder sie gewinnt den Kampf und tötet dich. Du kannst diesen Kampf nicht nachlässig führen. Seht ihr, und töten ist ein brutaler, gewaltsamer Akt. Das macht man nicht, indem man fromm auf seiner Couch sitzt. Töten braucht Kraftanstrengung, braucht Gewalt, Entschlossenheit, Rücksichtslosigkeit, Erbarmungslosigkeit. Wenn du Mitleid mit deinem Opfer hast, wirst du es nicht töten. Wenn du irgendwelche Zweifel bekommst, wirst du es nicht töten. Petrus schreibt in 1. Petrus 5, Vers 8, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Der Teufel will uns zur Sünde verführen. Wenn du und er wird hier beschrieben mit einem Teufel, ja, stell dir mit einem Löwen. Stell dir doch also vor, du bist im Kampf mit einem Löwen, wie es David war oder Simson. Denkst du, du könntest auch nur einen einzigen Moment nachlässig werden? Einen einzigen Moment Mitleid zeigen mit diesem Löwen. Er würde sofort die Oberhand gewinnen und würde dich zerfleischen. Du musst den Kampf entschlossen führen. Und wenn du deine Arme um den Hals des Löwen gelegt hast und zudrückst, dann darfst du nicht locker lassen, sondern musst so lange zudrücken, bis er sich nicht mehr regt, bis alle Lebenskraft aus ihm entwichen ist. Töten ist nichts Schönes. Töten ist ein erbitterter Kampf. Wie entschlossen muss man sein. Das heißt in Epheser 4, Abvers 27, wir hatten es gerade schon gelesen, zürnt und sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt nicht Raum dem Teufel. Wir sollen zürnen. Aber wir wurden gerade gewarnt, es gibt einen falschen Zorn, aber hier werden wir aufgefordert zu zürnen, und zwar gegen die Sünde. Und die Sonne soll nicht untergehen über unserem Zorn. Unser Zorn gegen die Sünde soll kein Ende haben. Unser Kampf gegen die Sünde soll nicht nachlassen, damit wir nicht dem Teufel Raum geben, uns doch wieder zur Sünde zu verführen. So wie die Sonne stillstand in Gibeon und der Mond stehen blieb im Tal Ajalon, bis die Israeliten den Kampf gewonnen und sich an den Feinden gerächt hatten. Josua 10, 12 bis 14. Du darfst diesen Kampf niemals für beendet erklären. Du darfst niemals aufhören. Du darfst nicht sagen, ach, jetzt wird es dunkel, jetzt lasse ich mal sein. Nein, dieser Kampf, dieser Zorn, dieser erbitterte Krieg gegen die Sünde, er darf kein Ende haben. Die Sonne darf nicht untergehen über ihm. Und diesen Krieg führen wir gegen uns selbst, denn die Sünde wohnt in uns, in unseren Gliedern. Und deshalb schreibt Paulus auch in 1. Korinther 9, Vers 27, sondern ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, damit ich nicht etwa, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Du musst kämpfen gegen dich selbst, deinen eigenen Leib zerschlagen. Du fühlst, wie sich eine sündliche Lust in dir regt, wie Luther schrieb, dann warte nicht ab. Gib dir keinen Raum, sei nicht nachsichtig mit dir selbst. Hab nicht Verständnis für dich selbst und deine Lüste. Lass nicht zu, dass dein Zorn nachlässt gegen diese Sünde in dir, sondern mit allem Zorn gegen die Sünde schlage in dich selbst. Verleugne dich selbst. Lass nicht zu, dass du tust, was du vielleicht gerade tun willst. Lass nicht zu, dass du tust, wonach dich gerade gelüstet, sondern widerstehe. Willige nicht ein in die Sünde. Lass sie nicht ins Werk kommen. Kämpfe gegen dich selbst. Zerschlage dich selbst. Du kannst es tun, denn du bist nicht mehr im Fleisch. Du bist nicht mehr sein Schuldner. Früher, als du im Fleisch warst, da wirkten die Leidenschaften der Sünde in deinen Gliedern. Aber jetzt bist du nicht mehr Sklave der Sünde. Wie Paulus geschrieben hat in Römer 6, Abvers 11, so auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. Also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Führe diesen Kampf gegen dich selbst. Du weißt, du kannst ihn gewinnen. Denn der Geist kämpft mit dir. Die Schrift nennt noch andere Bilder für diesen Kampf gegen die Sünde. Es heißt in Philipper 3, Vers 14, vergessend, was da hinten und mich ausstrecken nach dem, was vorne ist, jage ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Es ist eine Jagd. Fokussiere dich auf das Ziel. Jage, tue, was nötig ist, um diesen Kampfpreis zu erringen. Lass die Sünde nicht aus den Augen, sondern jage sie, bis du sie aufgerieben hast. Paulus schreibt weiter in 2. Korinther 5, Abvers 9, deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei gut oder böse. Beeifere dich. Kämpfe mit nicht nachlassendem Eifer, weil du weißt, dass du einst vor Christus stehen wirst, vor seinem Richterstuhl, und er wird dein Leben beurteilen. Dort wird aufgedeckt, wie du gelebt hast, ob nach dem Fleisch oder nach dem Geist. Und als letztes noch Hebräer 12, Abvers 2. Lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, die Schande nicht achtend, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Dieser Kampf wird also auch verglichen mit einem Wettlauf, und zwar mit einem Langstreckenlauf. Es genügt nicht, wenn du nur einen kurzen Sprint hinlegst. Es genügt nicht, wenn du mal für ein paar Wochen oder Monate oder Jahre in deinem Leben gegen die Sünde gekämpft hast. Dies ist ein Wettlauf, der dein ganzes Leben dauert. Du musst ihn mit Ausharren laufen, dein Leben lang. Das Ziel fest im Blick. Auf Christus schauend, wissend, dass die Freude dein Lohn sein wird im ewigen Leben. Vielleicht geht es euch aber auch wie mir und ihr müsst bekennen, ich kämpfe nicht so mit aller Kraft und allem Eifer und aller Ausdauer und aller Entschlossenheit gegen die Sünde in mir. Ich töte die Sünde nicht so konsequent und erbarmungslos, sondern ich dulde sie viel zu oft. Ich habe viel zu oft Verständnis für mich selbst, für meine eigenen Sünden. Ich gebe dem Teufel viel zu oft Raum und daher tue ich viel zu oft die Handlungen des Fleisches, anstatt sie zu töten. Lieber Bruder, dann nimm den Kampf jetzt wieder auf. Hast du verstanden, wie wichtig dieser Kampf ist? Wie wichtig es ist, dass du eifrig bist, rücksichtslos bist, entschlossen bist beim Töten? Denke daran, es geht um Leben und Tod. Entweder das Leben der Sünde oder dein Leben. Entweder du tötest die Sünde oder sie tötet dich. Sollte das nicht Motivation genug sein, diesen Kampf wieder zu kämpfen mit aller Kraft? Denke daran, dass der Heilige Geist in dir wohnt und alle deine Sünden mitbekommt und betrübt wird. Denke daran, dass du offenbar werden musst vor dem Richterstuhl Christi und all dein Leben, all dein Handeln offenbar wird. Denke daran, dass du ohne Heiligkeit den Herrn nicht schauen wirst. Deswegen noch einmal aus Hebräer 12, Abvers 12. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit nicht das Lahme vom Weg abkomme, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne den niemand den Herrn schauen wird. Wenn du schlaff geworden bist, wenn deine Hände erschlafft sind, wenn deine Knie wie gelähmt sind, richte es wieder auf, stärke es wieder, damit du nicht etwa abirrst, sondern geheilt wirst. Jage der Heiligkeit nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Vielleicht hast du diesen Kampf früher mal stärker geführt, aber du hast ihn immer wieder verloren und nun hast du dich mit vielem abgefunden. Du hast dich damit abgefunden, dass du diese oder jene Sünde halt immer wieder tun wirst. Dass du den Kampf nicht gewinnen kannst und dass es deshalb gar keinen Sinn hat, überhaupt noch zu kämpfen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht einfach nur kämpfen, sondern dass wir recht kämpfen. Dass wir nicht kämpfen in unserer eigenen Kraft, sondern durch den Geist. Es heißt in Hebräer 12, Vers 14, haben wir gerade gelesen, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Wir brauchen die Gnade Gottes für diesen Kampf. Wir führen diesen Kampf. Wie führen wir diesen Kampf also in der Gnade Gottes? Wie führen wir ihn nun durch den Geist? Wie töten wir die Sünde durch den Geist? Paulus schreibt noch einmal etwas ausführlicher in Galater 5, Abvers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und den Begierden. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Wir müssen also durch den Geist die Sünde töten, indem wir im Geist wandeln. Und uns vom Geist leiten lassen. Dann werden wir nicht die Lust des Fleisches vollbringen. Aber noch einmal, wie macht man das jetzt ganz konkret? Denn einige haben ziemlich verkehrte Vorstellungen, was das heißt, durch den Geist die Sünde zu töten, im Geist zu wandeln. Es gibt im Englischen den Spruch, let go and let God. Lass einfach, mach einfach gar nichts und lass Gott machen. Überlass das einfach alles ihm. Bringt nichts zu kämpfen. Er muss kämpfen. Ja, natürlich, wenn Gott nicht kämpft mit dir, dann hat es keinen Sinn. Aber wir haben schon gesehen, dass das nicht stimmt. Wir können nicht passiv sein. Wir müssen sehr wohl diesen Kampf auch führen. Wir sind aufgefordert zu töten. Andere meinen, es gäbe eine zweite Salbung mit dem Geist. Alle Christen haben zwar den Geist empfangen, aber in einigen, da bewirkt er halt nicht so viel. Und um wirklich die Sünde zu töten, braucht man noch einmal eine besondere Salbung mit dem Geist. Und dann kann es sogar sein, dass man sofort völlig geheiligt ist. Selbstverständlich stimmt das auch nicht. Und andere meinen, im Geist zu wandeln, ja, das ist schon fast etwas Mystisches. Losgelöst vom Gesetz und von Gottes Wort, muss ich einfach nur mich irgendwie dem Geist hingeben, muss irgendwie hören auf seine Eingebungen und dann wird er mich schon recht führen. Aber nicht Wort, nicht Gesetz. Das sind die Antinomier. Nein, es ist doch nichts Mystisches. Durch den Geist die Handlungen des Fleisches zu töten, bedeutet, auf Gottes Wort und Gottes Gnade zu vertrauen in diesem Kampf. Wie Luther sagte, dass wir uns Gottes Wortes erinnern müssen und durch den Glauben der Vergebung der Sünden uns gegen die Sünde stärken und ihr widerstehen sollen. Und deshalb möchte ich zum Abschluss noch kurz 7 praktische Punkte nennen, wie wir die Handlungen des Fleisches durch den Geist töten. Erstens, der Geist verändert unsere Gesinnung. Das ist eigentlich dem Kampf noch vorgelagert. Und wir haben da schon gehört, dass der Geist in uns ist und unsere Gesinnung verändert. Dass wir nicht mehr fleischlich gesinnt sind, sondern geistlich. Wir widerstreben nicht mehr dem Gesetz Gottes, sondern wir pflichten ihm bei, dass es gut ist. Wir möchten nun nicht mehr das Böse tun, die Sünde, sondern das Gute. Und der Geist überführt uns auch konkret von unserer Sünde, sodass wir die Sünde in uns selbst erkennen und in uns selbst die Sünde verabscheuen. Es ist nämlich eine Sache, Sünde in anderen zu erkennen, sie so allgemein als schlecht zu erkennen oder sie auch tatsächlich in dir recht zu erkennen als Sünde. Und der Geist tut beides. Er bewirkt Hass in dir gegen die Sünde und er lässt dich auch deine eigene Sünde erkennen. Das ist der erste Schritt im Kampf gegen die Sünde. Die Vorbereitung des Kampfes sozusagen, dass der Geist unsere Gesinnung verändert und uns so von unserer eigenen Sünde überführt, dass wir die Sünde überhaupt erst hassen und töten wollen. Zweitens, jetzt kommen wir zu dem, was wir tatsächlich tun. Wir wachen im Geist. Christus selbst spricht in Matthäus 26, Vers 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Ja, wir wissen, dass unser Fleisch schwach ist. Wir kämpfen oft viel zu schwach. Und auch Petrus schreibt, wir hatten das gelesen, 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Löwe geht umher wie ein brüllender Löwe und so weiter. Dem widersteht standhaft im Glauben. Wir müssen wachen, nüchtern sein, wachen. Das heißt, wir müssen den Feind, wir müssen diese Lüste und Begierden in uns, die sich dort regen, wir müssen sie beobachten. Wir müssen schauen, was sie tun, damit wir rechtzeitig reagieren können und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Wenn du nicht wachst, dann kriegst du erst mit, dass der Feind da ist, wenn er bereits seine Tür eintritt. Aber wenn du wachst, dann kannst du ihn schon von Weitem kommen sehen. Daher wache, wache über dein eigenes Herz. Lass gar nicht erst zu, dass sich böse Gedanken breit machen, dass sich Lüste breit machen in dir, sondern wache, damit du sie sofort im Keim ersticken kannst, dass du sie sofort siehst und sofort töten kannst, bevor sie überhaupt erst kräftig werden in dir. Wache im Geist. Drittens, wir beten im Geist. Weil wir wissen, dass wir nicht in eigener Kraft die Sünde töten können, müssen wir um Gottes Gnade bitten. Müssen wir darum bitten, dass er seinen Geist in uns auch wirken lässt und uns heiligt. Wie wir gerade schon gehört hatten, wie Christus spricht, wacht und betet. Oder wie Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist, zu aller Zeit betend. Mit allem Gebet und Flehen in dem Geist. Wir müssen beten, flehen, alle Zeit im Geist, dass Gott uns bewahren möge vor der Sünde. Wie wir auch jeden Sonntag beten im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Weil wir wissen, dass wir es nicht tun können. Er muss es tun. Paulus schreibt auch in Epheser 3, Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Wir müssen beten, dass Gott uns stärkt und fähig macht zum Kampf. Viertens, wir halten uns Gottes Gesetz und Warnungen vor. Wir hatten gerade schon gelesen, Epheser 6, Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist. Wir kämpfen mit Gottes Wort. Wenn wir durch den Geist kämpfen, kämpfen wir mit Gottes Wort. Das ist das Schwert des Geistes. Das heißt zum einen, dass wir uns Gottes Gesetz vorhalten und seine Warnungen ernst nehmen. Wie es heißt in Psalm 119, Vers 11, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Wenn du in dir fleischliches Begehren verspürst, diesen Wunsch irgendwie zu sündigen, dann halte dir Gottes Gebot vor. Wenn du in dir Begehren entdeckst, dann halte dir das Gebot vor, du sollst nicht begehren. Wenn du nach einer anderen Frau schauen willst, halte dir Gottes Gebot vor, du sollst nicht Ehe brechen. Kinder, wenn ihr ungehorsam sein wollt, haltet euch Gottes Gebot vor, du sollst Vater und Mutter ehren. Wollt ihr wirklich den Geist betrüben, der doch diese Worte niedergeschrieben hat? Und wenn du vielleicht müde wirst in diesem Kampf gegen die Sünde, dann halte dir Gottes Warnungen vor. Wenn ich nach dem Fleisch lebe, so werde ich sterben. Wenn ich aber durch den Geist die Handlungen des Leibes töte, so werde ich leben. Fünftens, wir glauben Gottes Verheißungen. Wir ermahnen uns nicht nur mit Gottes Gesetz, sondern wir ermutigen uns auch mit Gottes Verheißungen. Wenn ich durch den Geist die Handlungen des Leibes töte, so werde ich leben. Das ist nicht ein schönes Versprechen. Lohnt es sich dafür nicht, diesen Kampf zu führen? Oder wie Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 13, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung aus den auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Glaube daran, dass Gott dich nicht versucht über deine Kraft, sondern dass da auch ein Ausgang ist. Dass er nicht nur einfach von dir fordert, die Sünde zu töten, sondern dass er dir auch die Kraft dazu gibt, dass er dir den Ausgang geschaffen hat, es auch tatsächlich zu tun. Mir persönlich geht das immer, fast immer so, dass wenn ich weiß, jetzt will ich sündigen und sei es nur ein böses Wort sprechen, dass ich zumindest für den Bruchteil einer Sekunde, bevor ich es tue, sich der Geist meldet. Und ich weiß, ich darf das jetzt nicht tun. Da zeigt Gott dir den Ausgang auf. Da zeigt er dir, du hast, auch wenn es vielleicht nur ein Bruchteil einer Sekunde ist, aber jetzt hast du die Chance, den Ausgang zu nehmen. Ja, dann nimm ihn doch auch. Ein ganz konkretes Beispiel, wie wir uns ermutigen können durch Gottes Verheißungen. Das heißt in Hebräer 3, Vers 5, der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, die Verheißung Gottes, ich soll nicht in Geldliebe wandeln, hier ist die Verheißung. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen, sodass wir kühn sagen können, der Herr ist mein Helfer und ich will mich nicht fürchten, was wird mir ein Mensch tun. Du kämpfst mit Geldliebe, du meinst, du musst dir finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit erarbeiten, dann vertraue auf Gottes Verheißung, ich werde dich versorgen. Und natürlich schauen wir in allem auf die große letzte Verheißung, die Verheißung der Herrlichkeit Gottes, des ewigen Lebens, der Auferstehung unseres sterblichen Leibes, unserer Verherrlichung. Sollte es sich dafür nicht lohnen, hier den Kampf gegen die Sünde zu führen, wenn wir doch solche Verheißungen haben, von Gottes Beistand, von Gottes Hilfe, ja von unserem Sieg. Sechstens, wir harren auf Gottes Stärkung. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns im Kampf stärken wird. Auch wenn wir vielleicht versagt haben. Wenn wir schwach und matt geworden sind, wir erwarten, dass von ihm neue Kraft kommt. Denn er gibt dem Müden Kraft und reicht dem Unvermögenden Stärke dar in Fülle. Der Geist in uns wird uns stärken. An jedem Tag, auch wenn du dich heute schwach und matt fühlst, er wird dich wieder stärken, wie Paulus auch schreibt in 2. Korinther 4, Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser innerer Tag für Tag erneuert. Du hast die Zusage, dass Gottes Geist dich Tag für Tag erneuern wird am inneren Menschen. Und noch eins letztes vielleicht, wie ermatten wir nicht, indem wir auf Christus schauen? Wie es heißt in Hebräer 12, Vers 3, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Also vertraue auf die Stärkung, die von Gott kommen wird. Schau auf Christus. Und schließlich siebtens, wir hoffen auf Gottes Vergebung. Wenn wir den Kampf verloren haben, dann trösten wir uns damit, dass Gott uns vergibt. Wir werden nie unsere Sünden ganz töten. Wir werden sie nie alle töten. Aber wir trösten uns mit dem Glauben an die Vergebung. Wie Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 1 und 2, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Wenn du versagt hast, dann bekenne dem Herrn deine Sünden und glaube an die Vergebung. Wie wir jeden Sonntag hören in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Auch wenn du gefallen bist, auch wenn dieser Kampf so schwer ist und dein Leben lang andauern wird, auch wenn du immer mal wieder unterliegst, führe diesen Kampf, gib ihn nicht auf. Die Sünde hat vielleicht eine Schlacht gewonnen, aber den Krieg wirst du gewinnen. Der Sieg gehört dir, denn der Geist Gottes ist in dir. Und er begehrt gegen das Fleisch auf. Und er besorgt dafür, dass du leben wirst in Heiligung und das Fleisch töten wirst. Denke daran, wenn du es nicht tust, so wirst du sterben. Aber wenn du es tust, durch den Geist, so wirst du leben. Also nimm diesen Kampf ernst. Aber in allem Kämpfen verlassen wir uns niemals auf uns selbst, sondern allein auf Gott, auf seinen Geist in uns. Alles, jeder Kampf, selbst der verlorene, denn immerhin war da ein Kampf, Gott sei Dank, aber erst recht jeder Sieg, jeder gewonnene Kampf ist das Gnadenwirken des Geistes Gottes in uns und nicht unser eigener Verdienst. Wie es heißt in Philipper 2, Vers 12, daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Anwesenheit, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Wie? Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Gott ist es, der alles tut. Er sorgt dafür, dass du überhaupt erst kämpfen willst gegen die Sünde. Er sorgt dafür, dass du es auch schaffen wirst. Denn du sollst Gott gefallen. Er wird es tun. Gott wird uns heiligen durch seinen Geist. Die Sünde wird nicht herrschen über uns. Und auch wenn es manchmal so aussieht, als würden wir diesen Krieg verlieren, bleib nicht liegen, ermatte nicht, ermüde nicht, sondern gebrauche den Geist, die als Mittel, das Gott dir darreicht, um den Kampf zu führen, um die Sünde zu töten in deinem Leben. Und vertraue darauf, dass der Geist handeln wird. Er wird dich heiligen und er wird dich dahin bringen, dass du verherrlichst, ohne Sünde vor Gott stehst. Wie Paulus auch schreibt als letztes Zitat in 2. Korinther 3, Abvers 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Freiheit von Sünde, Freiheit von der Knechtschaft des Geistes. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, wir schauen auf Christus, werden verwandelt, passiv, wir werden verwandelt nach demselben Bild, Wir werden verwandelt durch den Geist nach dem Bilde Christi von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Welch herrliche Aussicht. Deswegen verzage nicht im Sündenkampf, sondern hebe dein Blick empor, schau auf Christus und vertraue darauf, der Geist, den er dir gegeben hat, er wird dich verwandeln in das Bild des Sohnes. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, welch schöneres Leben könnte es geben. Gepriesen sei unser Herr und Gott, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen.